Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben es heute Morgen jetzt schon gehört in den Lesungen, in meinen Einleitungsworten. In der Ostergeschichte spielen Frauen eine besondere Rolle. Wir haben am Beginn des Gottesdienstes nochmal uns erinnert an die drei Frauen, die am Ostermorgen die ersten Zeugen der Auferstehung werden, als sie das leere Grab vorfinden. Der Evangelist Lukas, der uns die eindrückliche Erzählung der Emmausjünger erzählt, auch er erinnert daran, an diese drei Frauen noch einmal. Diese Tatsache, die finde ich an sich schon bemerkenswert, weil in der antiken Welt, auch in der Welt der Bibel, Frauen meist nur eine untergeordnete Rolle spielen. Zwar sind manche Frauen in der Antike auch durchaus zur Berühmtheit geworden, denken wir nur an die ägyptische Königin Kleopatra oder andere, aber das waren Ausnahmen. In der Regel galten Frauen als minderwertig, sozusagen Menschen zweiter Klasse. Vom politischen, vom gesellschaftlichen Leben waren sie weitgehend ausgeschlossen. Sie durften auch weder Vormund noch Bürge sein, vor Gericht war ihr Zeugnis nahezu ohne Wert. In den Gesprächen der Männer hatten sie sich nicht einzumischen, mussten sich im Hintergrund halten. Die antike Welt, das war also eigentlich eine Welt der Männer. Streng patriarchalisch ausgerichtet. Das war in Rom nicht anders als in Athen oder in Jerusalem. Ein Gebet des jüdischen Rabbiners Jehuda aus dieser Zeit, die spricht der Bände. Da liest man bei ihm in diesem Gebet: Gelobt seist du, ewiger, unser Gott, dass du mich nicht als Frau erschaffen hast. Ich hole mir einmal tief Luft. Kaum vorstellbar in unserer Zeit so ein Gebet. Auch unser Altes und Neues Testament lässt diese Ordnung immer wieder durchklingen. Und dementsprechend sind in ganz vielen Geschichten die Protagonisten, von denen in der Bibel die Rede ist, überwiegend Männer. Vor diesem Hintergrund ist es, finde ich, umso bemerkenswerter, dass in den Ostergeschichten die Frauen immer wieder vorkommen, ganz bewusst. Ausgerechnet an der Stelle, wo es um den Kern der christlichen Botschaft geht. Plötzlich rücken Frauen ins Zentrum des erzählten Geschehens. In den Ostergeschichten sind es die zentralen Hauptrollen. Frauen sind es, die sich am frühen Sonntagmorgen, Ostermorgen, auf den Weg zum Grab Jesu machen, um, wie es üblich war, den Leichnam zu salben. Von den Jüngern ist gar keine Rede. Die haben sich bereits bei der Verhaftung Jesu aus dem Staub gemacht. Die Frauen nehmen das Risiko an dieser Stelle auf sich, als Anhängerin des Gekreuzigten ja selber erkannt zu werden und eventuell mit in Haftung genommen zu werden. Und so sind sie es, die als Erste das Wunder der Auferstehung Jesu erfahren und dann, wie es ihr Auftrag ist, die Osterbotschaft verbreiten. Eine von ihnen, Maria Magdalena, tut sich dabei besonders hervor. Sie ist geradezu, ich sag mal, die Botin der Osterfreude. Ihr Verhältnis zu Jesus, wenn man die anderen Geschichten liest, die von ihr erzählen muss, außergewöhnlich innig gewesen sein. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass Jesus sie von verschiedenen körperlichen oder seelischen Leiden geheilt hatte. Seitdem war sie eine treue Gefährtin auf seinen Wegen durch das jüdische Land. Bis heute halten sich auch immer wieder Spekulationen, dass es sich zwischen Jesus und ihr möglicherweise sogar um ein Liebesverhältnis gehandelt haben könnte. Wie auch immer, Spekulation. Jedenfalls stürzt seine schmachvolle Hinrichtung am Kreuz, sie zunächst in ganz tiefe Verzweiflung. Umso größer ihre Freude, als sie hört und sieht, dass der Gekreuzigte lebt. Die Auferstehung Jesu, das ist gleichsam, ich will es mal so ausdrücken, auch ihre eigene Auferstehung aus Entsetzen und Trauer. In dem Wechselbad der Gefühle, das sie durchläuft, erinnert sie an andere Frauengestalten, unter anderem an die, von der wir eben gehört haben in der alttestamentlichen Lesung, an Hannah, deren Geschichte im 1. Samuel-Buch erzählt wird. Hannah lebte im 11. vorchristlichen Jahrhundert als eine von zwei Frauen des Israeliten Elkanah. Zur damaligen Zeit war die Polygamie gang und gäbe. Hannah litt darunter, dass ihr selbst Kinder versagt waren. Kinderlosigkeit, das galt im alten Israel als Schande, als Gottesfluch vielleicht sogar. Das allein hätte ja schon ausgereicht, um Hannah zu, ich sag mal, deprimieren. Aber es kommt noch hinzu, dass Elkanas andere Frau, Penina, die selbst mit mehreren Kindern gesegnet war, ihre Rivalin Hannah permanent verletzte und kränkte. Hannah war oft, so wird erzählt, den Tränen nahe. Aber sie gab die Hoffnung nicht auf und ließ nicht nach, Gott im Gebet immer wieder anzuflehen. Und schließlich, und damit sind wir bei unserem Predigttext angekommen, und schließlich wurde ihre Bitte tatsächlich erhört. Hannah gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Das kann man übersetzen im Sinne von Gott hört. Sie bestimmte das Kind zum Dienst am Tempel und sang ihre ganze Freude heraus. Und Hannah betet. Und dieses Gebet ist uns überliefert, dieses gesungene Gebet. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde. Ich freue mich deines Heils, Gott. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gottes. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und führt wieder herauf. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Und dann geht es noch ein Stückchen weiter. Ähnlich wie Maria Magdalena erlebt auch Hannah eine Art Ostern, Auferstehung. Ihr persönliches Ostern. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Wie im Totenreich hatte sie sich selbst wohl gefühlt, solange sie mit dem Makel der Kinderlosigkeit leben musste. Wie verwandelt kommt sie sich nun vor in ihrem ganzen Mutterglück. Die ganze Welt hat mit einem Mal ein anderes Gesicht, erscheint in einem anderen Licht. So empfindet es Hannah. Und da kann sie gar nicht anders als zu singen. Zu singen von dem Gott, der ein Herz hat für die Armen und Schwachen, die Bedürftigen und die Bedrückten, der auf der Seite derer steht, die vom Schicksal und nicht selten auch von Mitmenschen geplagt und gedemütigt werden, der Nein sagt zu Unrecht, weil er das Leben will und nicht den Tod. Ostern für Hannah. Liebe Gemeinde, in den vergangenen Tagen und Wochen haben uns ja auch immer wieder Nachrichten erreicht, die eher vom Tod und dem Niederdrücken uns immer wieder erzählt haben, die traurig und betroffen machen. Ich will die gar nicht alle bis zum Ende aufzählen, dann wären wir lange am Erzählen hier. Ich denke nur an die letzten Dinge, an den grausamen Terroranschlag auf die Konzerthalle in der Nähe von Moskau. im Gazastreifen, da spielen sich permanent Tragödien ab. Nicht anders als im ukrainischen Kriegsgebiet. Und wir wissen auch in Deutschland, wir müssen gar nicht so weit gehen, auch in Deutschland nehmen Aggressivität und Gewaltbereitschaft ständig zu. Das fängt schon in unseren Schulen an, in der Sprache und im Umgang miteinander. Und ähnlich Erschreckendes berichten immer wieder Polizei, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Ärzte von ihren Einsätzen. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn mein bester Freund, der selber Notarzt ist, immer wieder davon erzählt. Manchmal denke ich, das ist nur in der Zeitung, aber nein, es ist wahr. Und auch sonst droht im alltäglichen Zusammenleben der Respekt immer häufiger, das wissen wir, auf der Strecke zu bleiben. Der Respekt voreinander, die Wertschätzung. Hanna aber singt, vor ihrer Welt, wo vieles eben auch so negativ ist, allem Unheil in der Welt zum Trotz, weil sie Gottes Ja zum Leben durchbuchstabiert hat, erlebt hat, erfahren hat. Und wir singen heute am Ostermontag, am heutigen zweiten Ostertag mit ihr. Singen die Lieder vom Leben gegen alle Todesmächte, die auch heute immer wieder bedrängen. Es ist nicht so, liebe Gemeinde, dass der Tod Gott, unseren Schöpfer, nicht berührt, lese ich daraus, höre ich daraus. Ganz im Gegenteil. Das erfahren wir, wenn wir die Geschichten lesen, in denen der irdische Jesus Kranken, ja Gestorbenen und ihren trauernden Angehörigen begegnet und sie ins Leben holt. Und Ostern macht Gott dann ein für allemal deutlich, dass für ihn das Sterben und der Tod keine Grenze sind. Den Emmausjüngern begegnet er, haben wir eben gehört, und holt sie aus ihrer Traurigkeit raus. Sie erleben Ostern ganz persönlich, auch wenn sie nicht die Ersten am Grab waren. Und er macht für sie das Brot des Abendessens zum wirklichen Brot des Lebens. Wenn ich mir das alles bewusst mache, dann verschwindet natürlich auch nicht alles Leid, was ich eben aufgezählt habe, alles Leid aus dieser Welt. Und die Bilder des Todes und der Gewalt, die werden uns, wohl oder übel, auch in der Zukunft weiter begleiten. Aber ich darf mich geborgen wissen in dieser Zuversicht, dass Gott eine andere Zukunft für uns bereithält. Ich will hoffen, ich will beten und singen mit unseren Chorälen, dass diese Hoffnung spürbar wird für uns heute, für unseren Alltag, morgen, für die Leiden unserer Tage. Mein Mund hat sich weit aufgetan. So übersetzt Martin Luther Hannas Worte. In einer modernen Bibelübersetzung, in der Basisbibel, da heißt es, mein Mund lacht. Das ist nochmal eine andere Stufe, merken Sie? Mein Mund hat sich weit aufgetan bei Luther oder mein Mund lacht. Da klingt so ein bisschen das Auslachen, sage ich mal, des Todes oder der niederdrückenden Kräfte. Mich erinnert das so ein bisschen an das Osterlachen, das im Spätmittelalter weit verbreitet war. Da erzählte der Pfarrer zu Ostern von der Kanzel irgendwelche heiteren Anekdoten, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen. So sollte der Tod ausgelacht werden. Manche Kritiker nennen dieses Lachen etwas aufgesetzt. Ja, vielleicht ist das so. Aber in der Sache ist es ja nicht ganz falsch. Die dunklen Realitäten dieser Welt werden eben nicht ausgeblendet oder verdrängt. Ganz im Gegenteil. Es wird ihnen aber das Recht abgesprochen, uns dauerhaft und immer zu beherrschen. Sie sollen nicht das letzte Wort haben. Ostern ist kein Fest, das Leid und Tod ignoriert. Ganz im Gegenteil. Es gibt kein Ostern ohne Karfreitag vorweg. Und das Kreuz von Golgatha, das steht eben als Symbol ja auch für alles Leid dieser Welt. Für das Laute und für das leise Seufzen all der Kreaturen dieser Welt. Und zu Ostern nehmen wir dieses Leid auch ernst, aber Wir bleiben nicht stehen, sondern wir geben der Hoffnung Raum. Wie habe ich eben gesagt, bei Hannah erscheint das, was sie erlebt, in einem anderen Licht. Was mir am meisten an ihr imponiert ist, ist ihre Beharrlichkeit. Sie lässt sich einfach nicht unterkriegen, sondern hält ungeachtet der Durststrecken und Enttäuschung ihres Lebens an Gott fest, hält ihm ihre Welt immer wieder vor Augen im Gebet. Ganz in diesem Sinne feiern wir Ostern in dieser Zuversicht, dass sich die bestehenden Verhältnisse vor Gott ändern können, wenn wir sie ihm immer wieder auch vorhalten, vor ihn bringen. Wenn wir die Ostergeschichten erzählen, die Osterlieder singen, dann bezeugen wir gegen allen Tod, gegen allen Hass, gegen alle Gewalt den Sieg der Liebe und des Lebens. Und dabei vertrauen wir eben auf die Macht Gottes, die stärker ist als all diese negativen Dinge. Und in diesem Vertrauen haben wir ja tatsächlich gut lachen, in Anführungsstrichen. Denn wie heißt es, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ihm sei Ehre in unserer Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.